Ja, der Martin hat uns schon begrüßt, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Martin aus der christlichen Gemeinde in Aufham. Das ist ein ganz kleiner Ort, so zwischen Teisendorf und Bad Reichenhall. Und ich möchte ganz liebe, herzliche Grüße von der ganzen Gemeinde euch sagen. Ganz besonders sind wir dankbar für die großzügige Gabe von euch zu unserem Gemeindejubiläum, was wir Ende Juli feiern durften. Und ja, also mir war es wirklich sehr, sehr großzügig, es hat uns sehr berührt und wir sind wirklich total dankbar. Wir haben euch auch ein kleines Brieflein geschrieben, das darf ich vielleicht nachher jemandem überreichen. Und ja, der Herr hat wirklich auch geschenkt, dass wir diese, doch als sehr kleine Gemeinde, dass wir diese Feier wirklich gut ausrichten konnten und da auch, sage ich jetzt mal, vom Finanziellen so versorgt waren, dass wir das gut geschafft haben. Das war wirklich Gnade und Segen vom Herrn und auch Segen von euch und wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal dafür. Gut, ein Hinweis noch vor der Predigt. Ich werde heute sehr viele Bibelstellen bringen. Ich kann leider nicht immer warten, bis alle das aufgeschlagen haben, sonst schaffe ich es mit der Zeit nicht. Also habt bitte Verständnis. Glaubst du, dass die Menschen um dich herum, die nicht gläubig sind, erkennen, dass du Christ, also ein Jünger Jesu bist? Glaubst du das? Woran könnten sie das erkennen? Weil du einen Fischaufkleber auf dem Auto hast? Weil du nicht rauchst oder trinkst? Weil du ein Kreuz um den Hals hängen hast? Also wird es bei mir schon mal schlecht ausschauen, ich habe einen Davidstern. Könnten die Leute meinen, ich bin der Jude? Oder weil du in der Mittagspause in der Bibel liest und deine Kollegen das mitbekommen. Weil du schon seit über 20 Jahren mit dem gleichen Ehepartner verheiratet bist und ihm bzw. ihr treu bist. Das ist ja heute auch eigentlich nicht mehr die Normalität. Oder weil du im Freundeskreis erzählst, dass du deine Steuererklärung ehrlich ausfüllst. Wisst ihr, was der Herr Jesus sagt? Der Herr Jesus sagt: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das schließt natürlich die Sachen, die ich vorher gesagt habe, nicht aus. Gell? An manchen dieser Sachen kann man sicherlich auch erkennen, dass du Christ bist. Und der Jesus sagt ja nicht, dass man es an diesen Sachen gar nicht erkennen kann oder dass man die Jüngerschaft nur an der Liebe untereinander erkennen kann. Aber wenn der Herr Jesus sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, dann verstehe ich das irgendwie so, dass das Erkennungszeichen schlechthin ist. Dass wir seine Jünger sind, Liebe untereinander haben. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Jürgen Fischer kennt. Nächstes Jahr ist er vielleicht Redner auf unserer Freizeit, falls wir fahren. Da gibt es viele Predigten im Internet von dem unter Frog Words, also Froschworte. Das ist jetzt nicht, weil er quakt, aber das ist so sein Spitznamen, Frosch. Und ich habe mir da mal eine angehört über das Thema Liebe. Das hat er 2014 auf einer Pfingstkonferenz in Kriwitz gehalten, den Vortrag über die Liebe unter einem bestimmten Aspekt. Und er beginnt seinen Vortrag damit, dass er schon so ein bisschen provozierend zur Disposition stellt, dass es bei der Liebe ja um ein Thema geht, welches langweiliger nicht sein könnte. Ja? Weil er sagt, Liebe ist doch eigentlich gar kein Thema. Denn das ist doch völlig selbstverständlich irgendwie. Gell? Als Prediger denkt man, dass die Zuhörer eigentlich schon alles dazu gehört haben. Ja, was kann man Neues über Liebe sagen? Liebe ist doch das Zentrum unserer Existenz. Ja, das ist doch so das Zentrale. Und eine Predigt über Liebe, das ist vielleicht nur was für Neubekehrte. Es handelt sich doch um was so ganz Grundlegendes, worüber man eigentlich gar nicht mehr lernen muss. Oder? In der Bibel wird sehr viel über Liebe berichtet. Und ganz grundlegend dabei ist natürlich die Liebe Gottes zu uns. Das haben wir ja heute auch schon als Thema gehabt. Gottes Liebe zu uns. Er hat uns zuerst geliebt. Und was uns Menschen anbelangt, ist natürlich die wichtigste Liebe die, die wir zu Gott haben. Und dann gibt es noch verschiedene Arten der Liebe zwischen Menschen. Es gibt darunter ganz wichtig die Liebe zwischen Mann und Frau, die auch etwas mit Eros zu tun hat. Und ihr wisst ja, dass es 3 griechische Wörter in der Bibel für das Wort Liebe gibt. Eben den Eros und dann Philia. Das ist eher so die freundschaftliche Liebe und bezeichnet eher so das, was man gern hat, was man gern mag. Und dann gibt es da eben noch diese Agape-Liebe. Und die ist übrigens in diesem eingangs erwähnten Vers, dass ihr Liebe untereinander habt, da steht dieses griechische Wort Agape. Das ist die Liebe, die zum Beispiel Gott zu uns hat. Eine Liebe, durch die der Vater seinen Sohn gegeben hat. Eine Liebe, mit der sich der Herr Jesus für uns völlig hingegeben hat. Und die Liebe untereinander, die der Herr Jesus als Kennzeichen unserer Jüngerschaft nennt, wird eben auch mit diesem Wort Agape bezeichnet. Es gibt dann auch die Liebe zu diejenigen, die gar nicht an Jesus glauben. Und das ist auch sehr wichtig. Und es gibt dann sogar noch die Feindesliebe, zu der der Herr Jesus uns auffordert. Mir geht es jetzt heute in der Predigt um die Liebe untereinander. Das ist das Thema einer Predigt. Also die Liebe unter uns Christen allgemein und durchaus auch die Liebe untereinander innerhalb der Gemeinde. Vielleicht sagst du jetzt auch zu dem analog, was der Jürgen Fischer gesagt hat, eine Predigt über Liebe, ja, sowas Fades. Jetzt bin ich extra halt früher nach Grasser gekommen, um was Spannendes zu hören. Dann habe ich mir gedacht, jetzt kommt noch ein Gastprediger, vielleicht sagt er mal irgendwas Neues. Und jetzt geht es um das Thema Liebe. Gell, hätte ich auch daheim bleiben können. Da wissen wir ja alles davon. Gell? Die Bibel ist voll davon. Und ja, da kommt Liebe untereinander, da kommt dann fast jeder Predigt was davon vor. Gell? Ist das wirklich was Neues? Und wir machen das ja, denkt man. Gell? Wir machen das ja, wir haben uns alle lieb untereinander und sind da eigentlich ganz brav. Gell? Wir beklauen uns nicht gegenseitig. Gehen wir davon aus. Und wir schreien uns nicht an. Wir beschimpfen uns nicht gegenseitig. Gell, wenn jemand umzieht, dann helfen wir beim Möbeltragen. Und wir beten auch füreinander. Also eigentlich das mit der Liebe untereinander, das passt doch bestimmt in unseren schnuckligen kleinen Gemeinden. Wie zum Beispiel in Aufarm oder hier in Grassau. Wirklich? Was sagt denn die Bibel zu dieser Liebe unter uns, was zeigt sie uns darüber? Ich habe vor einiger Zeit mal so die Evangelien, die Apostelgeschichte und die neutestamentlichen Briefe so überflogen und wollte einfach mal schauen, was wird da drin über die Liebe untereinander gesagt, aber was wird auch darüber gezeigt, also was wird sichtbar, wie das untereinander gelebt wurde, diese Liebe untereinander. Und das Erste, was ich festgestellt habe, das hat mich wirklich erstaunt, dass das Thema nochmal einen breiteren Raum einnimmt, als ich mir das gedacht hätte. Also fast in jedem der genannten Bücher gibt es irgendetwas über diese Liebe untereinander. Und in manchen Büchern ist das sogar ganz ein wichtiges Thema. Also nicht nur die Liebe von Gott zu uns, sondern eben diese Liebe untereinander. Ganz ein wichtiges Thema in der Bibel. Und ich denke, wir kommen deswegen an dem Thema nicht vorbei. Egal wie lange wir gläubig sind, egal wie oft wir schon was darüber gehört haben, ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Und da in Aufheim, wo ich die Predigt zuerst gehalten habe, also da bin ich mir sicher, dass wir da Defizite haben, ganz klar. Ja. Bei euch ist es natürlich anders, das verstehe ich schon, aber vielleicht hört es mir trotzdem zu. Ja. Und ich schließe mich bei allem voll mit ein, also ich habe da sehr viel durch das Erarbeiten dieser Predigt sehr viel bei mir erkannt, an meinen Defiziten. Ich möchte vorab noch 2 Punkte sagen, die meines Erachtens für die Wichtigkeit von dem Thema sprechen. Das Erste ist, es gibt sehr viele Aufforderungen zur Geschwisterliebe und nicht nur die, die ich vorher eingangs genannt habe. Und zwar in der Stelle in Johannes 13, 34, also in der Stelle davor, vor der ich genannt habe, heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Und weitere Stellen als Beispiele, also es gibt noch viel mehr, ich erwähne einige Stellen nicht, die in einem anderen Zusammenhang erwähnen. Johannes 15, 12. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebet, wie ich euch geliebt habe. Vers 17. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebet. Römer 13, 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 1. Korinther 16, 14, alles bei euch geschehe in Liebe. In Galater steht auch einiges, Kapitel 5, Vers 14, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da zitiert der Paulus aus Mose. Galater 6, Vers 10. Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also da kommt jetzt das Wort Liebe nicht vor, aber ich denke, es geht um Liebe. Kolosser 3, Vers 14. Zu diesem allen, was davor steht, komme ich später noch drauf zurück, zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. 1. Thessalonicher 3, 12. Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Ich meine, hier ist zwar der Herr der Handelnde, aber ich verstehe es trotzdem auch als Aufforderung an uns, dass das wahr werden soll. In 1. Johannes, oder überhaupt in den Johannes, 1. Johannes Kapitel 3, Vers 11 heißt, denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Also 1. Johannes Brief, Entschuldigung. Nicht wie Kain aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete, und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Also es war die Botschaft von Anfang an, dass wir einander lieben sollen. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7 und Vers 11. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und dann noch zum 2. Johannesbrief. Und nun bitte ich dich, Frau oder Herren, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schriebe, sondern das, was wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Und ist der zweite Grund, warum ich denke, dass das Thema wichtig ist, ist, dass einige Hinweise auf die Geschwisterliebe als Erkennungszeichen der Jüngerschaft gibt und beziehungsweise auf einen Zusammenhang zwischen Liebe und Jüngerschaft. Da möchte ich nur drei Beispiele anführen. 1. Johannes 2, Vers 9. Wer sagt, dass er in dem Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt in dem Licht und kein Ärgernis ist in ihm. Noch deutlicher kommt das Erkennen in der folgenden Stelle vor. 1. Johannes 3, Vers 10. Hieran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer seinen Bruder nicht liebt. Das wird gleichgesetzt, gell? Und wer seinen Bruder nicht liebt. Und 1. Johannes 4, 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Da kommen wir am Schluss nochmal kurz drauf zurück. Also ich habe für heute Vormittag mal einiges, was ich im Wort über die Geschwisterliebe gefunden habe, ausgewählt. Und ich habe es zusammengefasst. Anders wäre es aufgrund dieser Fülle gar nicht möglich, das noch ein bisschen zusammenzufassen. Und ich erhebe jetzt keinen Anspruch darauf, dass meine Ausführungen auch nur annähernd vollständig sind, gell? Oder dass meine Priorisierung genau die richtige ist. Aber das ist halt meine menschlich unvollkommene Auswahl und Schwerpunktsetzung. Und ich habe das einfach mal versucht, so ein bisschen zu schauen, ob es da so bestimmte ob man das ein bisschen so einteilen kann, gell? Ob es so verschiedene Schwerpunkte irgendwie gibt, was Liebe untereinander anbelangt. Und habe mir gedacht, das ist mal ganz hilfreich, wenn man versucht, so Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge irgendwie zu finden im Wort Gottes. Und ich habe da 7 Bereiche gefunden, in denen die Liebe untereinander deutlich wird. Es gibt natürlich auch Überschneidungen, gell? Das ist jetzt eine von mir geschaffene Einteilung. Der erste Punkt ist Liebe untereinander als Herzenshaltung und Herzlichkeit. Paulus sagt in Römer 12,10, dass wir in der Bruderliebe, und bitte nehmt das analog auch immer als Schwesterliebe, dass wir in der Bruderliebe herzlich zueinander sein sollen. Ich denke, wir sind uns alle darin einig, dass unsere Liebe untereinander in der Gemeinde über die Sympathie hinausgehen soll. Sympathie und Freundschaften gibt es ja in der Welt. Das ist was Schönes, gell? Gibt es aber auch in der Welt. Aber Gott hat einen höheren Anspruch. Wir sollen in der Gemeinde auch diejenigen lieben, die uns vom Natürlichen her vielleicht nicht so liegen. Die uns eventuell gar nicht so sympathisch sind. Heißt das, dass wir eher so eine kühl distanzierte Gehorsamsliebe üben sollen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Bruder zu mir kommt und mir sagt, er findet mich total unsympathisch und er darf lieber mit einem anderen Bruder Zeit verbringen, aber um des Herrn willen und um gehorsam zu sein, sitzt er sich jetzt beim Gemeindetag beim Essen neben mich. Ich glaube, da darf es mir irgendwie mulmig werden. Gell? Hätte ich, glaube ich, kein gutes Gefühl. Erfüllen wir so Gottes Anspruch, wenn wir so handeln? Der Petrus schreibt in seinem ersten Brief 2-mal, dass wir anhaltend lieben sollen. Also es ist meistens übersetzt mit Inbrunst, das ist aber meiner Meinung nach ein bisschen schlecht übersetzt, weil wenn man das Wort genau anschaut, ist es eigentlich eher anhaltend. Das heißt, wir müssen dranbleiben. Und ich habe schon 1. Johannes 4,7 zitiert, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Also die Liebe zu den Geschwistern, die die Grenzen von Sympathie, Antipathie oder Gleichgültigkeit überwindet. Diese Liebe, die ist aus Gott. Wir können das nicht selber produzieren. Wir können das nicht machen. Diese Liebe ist aus Gott. Wir können das vielleicht zum Teil machen, gell? Aber selber, aber nicht lang und manchmal auch nicht aufrichtig. Wir müssen uns das von Gott schenken lassen. Und ich denke, dass das Gefühl dann auch dazu kommt, gell? Dass Gott uns das, ja, diese von Paulus erwähnte Herzlichkeit auch schenken kann und auch schenken will, die uns vielleicht selber fehlt. Die Gefühle, die sind jetzt nicht schlecht oder unnütz, gell? Die hat Gott auch zu unserem Menschsein dazu geschenkt. Aber die Gefühle taugen nicht, um darauf zu bauen. Sie sind nicht Grundlage, sondern Teil des Ausdrucks unserer Herzenshaltung. Wenn wir versuchen, nicht aus Gott, sondern aus unserer eigenen Kraft rauszulieben, dann laufen wir Gefahr, was vorzugeben, was nicht da ist. Gell? In Römer 12,9 sagt Paulus, dass die Liebe ungeheuchelt sein soll. Das Gleiche sagt er in seinem ersten Brief, 1. Petrusbrief 1,22, da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe, so liebt einander mit Inbrunst oder eben anhaltend aus reinem Herzen. Also Verkrampfung können wir uns getrost sparen. Da hat keiner was davon. Wenn wir selber zu wenig Liebe haben, dann sollen wir das meiner Meinung nach bekennen vom Herrn und dann sind wir darin von Gott abhängig. Ich bin mir sicher, dass er uns Liebe schenken kann. Weil ich glaube nicht, dass Gott was anweisen wird, was wir sowieso nicht erfüllen können. Von dem wir und unsere Geschwister nur selber frustriert sein, weil wir merken, wir schaffen das nicht. Ich glaube, dass Gottes Wort viel lebensnäher und realistischer ist, als wir es oft in unseren romantischen Vorstellungen sagen, gell? Wo wir immer sagen, ja, das muss immer alles so, wir müssen das immer alles schaffen. In seinem Brief an die Epheser schreibt Paulus in Kapitel 1, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragend. Das griechische Wort dafür ist anecho, das heißt auch so viel wie etwas aushalten. Gell? Einander ertragend in Liebe. Ertragen, das ist jetzt erstmal kein so schönes Wort, finde ich. Wenn der Bruder zu mir sagen hat, er erträgt mich. Gell? Aber ich denke, Gott kennt uns und er weiß, dass wir was aushalten müssen, wenn wir uns gegenseitig lieben wollen. Das ist nicht immer so locker flockig dahin. Da müssen wir was aushalten. Aber dann kann es was Schönes und Wertvolles sein. Das ist ertragen. Wenn ich merke, dass ein Bruder meinen unvollkommenen Charakter, meine Marotten, meine negativen Eigenschaften, dass er die aushalten und ertragen kann, weil es ihm um mich geht, weil er dir verschauen kann, weil er mich mit den Augen Gottes sehen kann. Und Gott liebt mich bestimmt nicht deshalb, weil ich ihm aufgrund seines Charakters so sympathisch bin. Das glaube ich nicht. Also, es steht nirgendwo, dass es leicht ist. Und vielleicht kriegen wir dann in der nächsten Zeit manchmal so unsere Herausforderungen. Aber wir dürfen und können einander in Liebe ertragen. Zweitens, Liebe untereinander als Vergebung und Versöhnung. Dieses wichtige Thema, das lehrt uns der Herr selbst. In Matthäus 5, 23 und folgende heißt: Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe da. Ich erlaube mir ganz frech, das folgendermaßen auf heute zu übertragen. Bevor du in den Gottesdienst oder in die Versammlung kommst und am Abendmahl teilnimmst, geh zuerst hier zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm, wenn du zwischen euch steht. Umgekehrt musst, also vor allem heißt es ja hier auch, wenn er was gegen dich hat. Gell? Ich meine, umgekehrt müssen wir es ja sowieso da. Gell? Wenn wir was haben, müssen wir sowieso um Vergebung bitten und müssen versöhnlich sein. Aber selbst wenn wir merken, dass der Bruder was gegen uns hat, sollen wir hingehen und sollen uns erst versöhnen. Und dann zum Gottesdienst. So wichtig ist die Versöhnung zwischen uns. Gell? Das müssen wir uns mal vorstellen. Das kommt noch vor der Gabe auf dem Altar. So wichtig sieht es der Herr Jesus an. Zürnt und sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, schreibt Paulus an die Epheser. Kapitel 4, Vers 26. Gott weiß, dass wir zürnen. Und es scheint so, als würde es an sich noch nicht unbedingt eine Sünde sein müssen. Aber wir sollen dabei nicht sündigen. Und wir sollen uns wohl am besten noch innerhalb eines Tages wieder miteinander versöhnen, wenn Zorn zwischen uns steht. Gell? Soll die Sonne nicht untergehen lassen. Ich glaube, wir könnten in unseren Gemeinden manches Leid verhindern, wenn wir nicht nur die Anweisungen, die uns selbst so wichtig sind, rauspicken und penibel einhalten, sondern wenn wir auch diesen Ausspruch von Paulus, den ich ganz klar als Anweisung sehe, wenn wir den einhalten würden. Das heißt, dass wir die Versöhnung aktiv suchen und betreiben sollen und das nicht so dahin dümpeln lassen sollen, bis schon irgendwann wieder passt oder ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist. Im 1. Thessalonicher 5 sagt Paulus fast wörtlich das Gleiche wie Petrus in seinem ersten Brief in Kapitel 3. Ich stelle das mal kurz gegenüber. Also Paulus sagt in Vers 15, seht zu, dass niemand Böses mit Bösem, jemand vergelte, sondern strebet alle Zeit dem Guten nach, sowohl zueinander als auch zu allen. Und der Petrus sagt in Vers 9, im vorerwähnten Kapitel, und vergeltet nicht Böses mit Bösem, oder Scheltwort mit Scheltwort. Was tut da so?
Ich glaube, da muss jemand ein Handy ausschalten. Einfach ausschalten oder Flugmodus.
Ich habe mal geschaut, dass das von mir ist, aber ich habe mein Handy, in der Tasche. Genau, also ich lese nochmal Petrus vor. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Jetzt sagst du vielleicht, naja, Böses mit Bösem vergelten, das ist ja ein bisschen, gell, wir sind ja nicht im Kindergarten, also das machen wir nicht. Gell. Aber wie schnell geht das? Jemand ist unfreundlich oder pampig zu uns, kritisiert uns ungerechtfertigt, übersieht uns, nimmt uns nicht ernst. Und wir quittieren es vielleicht nur mit Gleichgültigkeit, Lieblosigkeit, vielleicht auch nur mit schlechten Reden. Und es ist auch Böses mit Bösem vergelten. Gell? Das ist vielleicht nicht das gleiche Böse, ein anderes Böses, aber es ist nicht besser. Was uns anbelangt, sollen wir außerdem zur Versöhnung bereit sein. Habe ich schon erwähnt. Wie oft sollen wir unserem Bruder vergeben? Gell, mehr wissen wir oft. Nicht 7-mal, sondern 70-mal 7. Also die Grundbereitschaft soll bei uns da sein. Drittens, Liebe untereinander als Einmütigkeit. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass die Jünger einmütig im Gebet verharrten und dass die Gläubigen ein Herz und eine Seele waren. Das ist also Ausspruch geworden, ein Herz und eine Seele sein. Und der Petrus fordert in seinem ersten Brief in Kapitel 3 auf, alle gleichgesinnt zu sein. Und Paulus ermahnt in der sehr bekannten Stelle im Philipperbrief die beiden Schwestern Evodia und Syntyche, gleichgesinnt zu sein im Herrn. Auch über das Thema, da habe ich auch schon mal eine Predigt gehalten, was das heißen könnte, eines Sinnes sein. Ob das jetzt heißt, dass wir alle in jeder Sache immer völlig die gleiche Meinung haben sollen. Oder ob das was anderes damit gemeint ist. Gell? Also natürlich trifft das Erstere nicht zu. Und ich habe diesmal eine Stelle gefunden, die mir so als Schlüssel irgendwie für dieses Thema Einheit erscheint. Ein Teil davon habe ich heute schon erwähnt. Aber ich möchte die Stelle nochmal im Zusammenhang lesen. Epheser 4, Vers 1 und folgende. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragend, haben wir das wieder, in Liebe, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in uns allen ist. Ich sehe das deshalb so als Schlüssel zum Verständnis von Einheit an, da meines Erachtens hier die wesentlichen Sachen beschrieben sind. Also, was den Leib Christi anbelangt, was den Geist anbelangt, also ich denke, es geht um den Heiligen Geist, was die Hoffnung unserer Berufung anbelangt, was unseren Herrn anbelangt, unseren Gott und Vater, und was unseren Glauben und unsere Taufe anbelangt. Da, in den Sachen, da gibt es jeweils nur eins, beziehungsweise einen. In diesem Ding ist Einheit wichtig. Da müssen wir die Einheit des Geistes bewahren. In anderen Dingen, ja, ob man jetzt lieber ein Hemd oder ein T-Shirt im Gottesdienst trägt, oder ob man daheim lieber Klassik oder Rockmusik hören, oder ob man lieber lesend im Liegestuhl liegen oder auf dem Watzmann steigen, oder bei euch war es vielleicht die Kampenwand oder weiß nicht, was bei euch für Berge gibt. Oder ob man jetzt eher eine Predigt über einen Brief macht oder wie ich heute eine Themenpredigt. Oder ob man im Gottesdienst lieber alte oder lieber neue Lieder singt. In all diesen Sachen, da dürfen wir verschieden sein. Und ich glaube sogar, da müssen wir verschieden sein. Denn Gott hat die Vielfalt geschaffen. Er ist unheimlich kreativ und vielfältig. Man schaut sich nur die Schöpfung an, da sieht man das drauf. Also bitte, lasst uns über solche Sachen nicht streiten. Gerne diskutieren in Liebe und Respekt. Also ich diskutiere auch gerne mal über so Sachen. Aber bitte nicht streiten drüber. Sondern lasst uns darauf achten, dass wir die Einheit des Geistes bewahren im Band des Friedens. Viertens, Liebe untereinander als Ehren und Achten des Anderen. Philipper 2, 3 und folgende heißt, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seine sehen, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Also ich denke, der Herr Jesus, der ist hier ganz ein großes Vorbild in seiner Demut durch die Unterordnung unter dem Vater. Und dadurch, dass er nicht auf sein Leben geschaut hat, sondern darauf, wie er uns erretten kann und uns Leben geben kann. Was heißt das denn praktisch, den anderen höher achten als sich selbst? Wie geht das? Ich glaube, der Schlüssel kann in der Weiterführung des Satzes liegen. Ein jeder nicht auf das Seine sehen, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Also, was ist dem Bruder oder der Schwester wichtig? Interessiere mich für deren Bedürfnisse. Helfe ich mit, dass sie auch zum Zuge kommen, mit ihren Interessen, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Fähigkeiten, zum Beispiel in der Versammlung oder am Gemeindetag oder auf der Freizeit oder einfach auch so im Alltag, wenn wir Zeit miteinander verbringen. Oder schaue ich immer nur auf mich, rede immer nur von mir, was ich gerade erlebt habe, was mich beschäftigt, was mich interessiert, was ich mache, was ich alles noch machen werde. Auf den anderen schauen, ihm zuhören, ihn wichtig und ernst nehmen. Ich glaube, dann erfüllen wir das. Fünftens, Liebe untereinander als ermahnen und ermuntern. In Apostelgeschichte 15 lesen wir, dass Judas und Silas die Brüder in Antiochien mit vielen Worten ermuntert und gestärkt haben. Auch das ist Liebe untereinander. Im ersten Brief an die Thessalonicher erwähnt Paulus, wie er und seine Mitstreiter jeden einzelnen Thessalonicher ermahnt und getröstet haben, wie dies ein Vater bei seinen eigenen Kindern tut. Zur Trost und zur Ermutigung gehört also auch die Ermahnung. Und wir wissen ja, dass im Neuen Testament oft ein Wort verwendet wird, das beides bedeutet. Ja. Bei uns im Deutschen ist es scheinbar Widerspruch, gell? Ermahnen, ermuntern, aber im Griechischen ist es kein Widerspruch. Ich habe vorher schon mal erwähnt, dass die Evodia und die Syntyche ermahnt wurden, eines Sinnes zu sein. Aber wisst ihr, wie die Stelle weitergeht? Paulus bittet seinen treuen Mitknecht, wahrscheinlich war es der Epaphroditus, steh ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Gell? Steh ihnen bei. Es bleibt also nicht nur bei der Ermahnung der zwei Schwestern, sondern sie sollen Beistand bekommen. Das brauchen wir. Gell? Vielleicht gerade, wenn wir im Streit mit jemand sind. Da ist vielleicht einmal gut, wenn uns jemand Drittes beisteht, in Liebe, der sich nicht auf eine Seite schlägt, aber der uns vielleicht einmal ermahnt und von dem wir uns ermahnen lassen. Ermuntern fällt uns ja nur leicht gegenseitig. Gell? Das machen wir gern. Wahrscheinlich machen wir auch das zu wenig, aber es ist nur leichter. Aber ermahnen, gell, ist was Unangenehmes. Da können wir uns doch eigentlich nur einen Schiefer einziehen, oder? Wenn wir einen Bruder ermahnen oder eine Schwester, oh, ermahnen. Darf man das überhaupt, gell? Haben wir das Recht, dürfen das nur die Ältesten oder wer darf das machen? Gell? Das soll doch lieber jemand anders machen, gell? So oder so ähnlich, denken wir. Aber ich glaube, dass das Wort Gottes das ganz anders sieht. Gell? In Galater 5 sagt Paulus, Verse 1 und folgende, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut. Wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Einer trage des anderen Lasten und so erfüllt das Gesetz des Christus. Also ich denke, es kommt beim Ermahnen auf Folgendes an. Einmal auf das Motiv. Ist es wirklich die Liebe oder will ich mich erheben und verurteilen? Das Erheben passt nicht mit der erwähnten Demut zusammen. Gell? Verurteilen steht uns nicht zu. Jakobus schreibt in Kapitel 4, einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, dass du deinen Nächsten richtest? Also es kommt aufs Motiv an. Und es kommt auf die Art an, wie du ermahnst. In der Stelle aus Galater 6, da geht es um ein Zurechtbringen im Geist der Sanftmut. Also nicht mit dem Vorschlaghammer. Und es kommt darauf an, beim Ermahnen auf sich selbst zu sehen, dass man nicht auch selbst versucht wird. Gell? Also eine demütige und selbstkritische Haltung auch haben. Und das erinnert mich daran, was der Herr Jesus in Matthäus 7 zum Thema Ermahnen gesagt hat, auch wenn er diesen Begriff jetzt nicht gebraucht. Der Herr Jesus schließt nicht aus, dass wir unserem Bruder einen Splitter aus dem Auge ziehen. Schließt er nicht aus. Aber zuerst müssen wir den Balken aus unserem eigenen Auge entfernen. Nur dann haben wir einen klaren Blick, dass wir den Splitter aus unseres Bruders Auge ziehen können. Sechstens, Liebe untereinander als Dienen und praktische Liebe. In Apostelgeschichte 4 kriegen wir ein sehr drastisches Beispiel für die praktische Liebe zwischen Geschwistern. ab Vers 32 und folgende. Die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele, haben wir heute schon gehabt. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner unter ihnen bedürftig, denn so viele Besitzer von Feldern oder Häusern waren, verkauften es und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn zu den Füßen der Apostel nieder. Es wurde aber jedem ausgeteilt, so wie einer irgend Bedarf hatte. Also ziemlich gigantisch, wie die das gemacht haben, finde ich. Und bisher habe ich immer, wenn ich diese Verse in irgendeiner Predigt oder in irgendeinem Vortrag oder Ähnlichem gehört habe, habe ich immer gehört, dass das halt den besonderen Umständen der damaligen Zeit geschuldet war. Aber wir dürfen diese Verse trotzdem meiner Meinung nach nicht einfach abtun. Ich glaube, angesichts unserer Lebensumstände in Deutschland und unserer Sozialversicherung und so weiter und so fort, unserer Sozialleistungen, glaube ich jetzt auch nicht, dass wir das ganz genauso tun müssen. Aber meines Erachtens zeigt es die Grundhaltung der Geschwister, die Herzenshaltung. Und ich glaube, über die sollen wir schon nachdenken, ob wir diese Bereitschaft haben überhaupt. Paulus schreibt in Römer 12, 13, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 3, Vers 17, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Es kann also schon mal sein, dass wir einem Bruder oder einer Schwester gegenüber unser Herz nicht verschließen dürfen und an deren Bedürfnissen teilhaben sollen. Es gibt auch noch mehr Stellen in der Bibel, die das belegen. Aber die praktische Liebe bedeutet meiner Meinung nach noch mehr als nur finanziell zu unterstützen. Zum Beispiel, wie die schon erwähnte, Gastfreundschaft. Oder Geschwistern in ganz praktischen Dingen helfen. Vielleicht mal beim Putzen, bei der Kinderbetreuung, durch Erledigen von Besorgungen, wenn das jemand vielleicht mal nicht mehr machen kann, wenn er krank ist. Bei der Arbeit an Haus und Garten, wenn sich jemand einfach nicht mehr raussieht, weil er sagt, mir bricht gerade alles so irgendwie so zusammen, ich weiß nicht weiter. Dann kann man einfallsreich und kreativ sein, glaube ich, in der Liebe. In der oben erwähnten Johannesbriefstelle geht es weiter in Vers 18. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das ist der Anspruch und der Maßstab für die Liebe. Siebtens, Liebe untereinander als Fürbitte. Das einmütige Verharren der Jünger im Gebet am Anfang der Apostelgeschichte habe ich heute schon erwähnt. Und in seinem Brief an die Kolosser richtet Paulus im vierten Kapitel Grüße von Epaphras aus und schreibt, ab Vers 12, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes steht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Also ich denke, diese Fürbitte vom Epaphras, die ist ein starkes Kennzeichen der Liebe zu den Geschwistern. Und hier ist er meiner Meinung nach Vorbild für uns. Er ringt in den Gebeten. Also ich verstehe das so, dass er nicht mal nur eben so nebenbei betet, wenn er irgendwo in der Warteschlange steht oder irgendwie überflüssige Zeit hat und nicht weiß, was er tun soll, sondern dass ihm die Kolosse ein echtes Anliegen waren. Und dass er sich da wirklich ins Gebet einhängt. Ringen ist ja ein Kampf. Dass er sich da einhängt, weil er möchte, dass seine Geschwister vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes stehen. Ein wichtiges Anliegen und sicherlich ein Gebet nach dem Willen Gottes, was er da getan hat. Paulus bekommt es live mit, dass dieser Bruder Mühe um die Kolosse hat und um andere. Mühe deutlich so, dass es dem Epaphras Anstrengung bereitete, dass er wahrscheinlich seine Zeit nach seiner Kraft in das Gebet investierte. Als Paulus zu Beginn des 13. Kapitels im Hebräerbrief von der Bruderliebe und der Gastfreundschaft schreibt, da fordert er auf, der Gefangenen als Mitgefangene zu gedenken, derer, die Ungemach leiden, als solche, die auch selbst im Leib sind. Und ich sehe das auch als Anweisung, sich mit gefangenen und leidenden Geschwistern eins zu machen und für sie zu beten. Vielleicht gibt es auch unter uns Geschwister, die Ungemach leiden. Ja? Aber ganz bestimmt gibt es die in anderen Regionen der Welt. Und wie oft beten wir für die? Gell? Und auch wenn es uns hier gut geht, können wir uns eins machen mit diesen Geschwistern und für sie beten. Gell? Stichwort zum Beispiel Open Doors. Der Johannes schreibt in seinem Brief im 5. Kapitel in Versen 14 und 15 von der Möglichkeit, die Ältesten zu sich zu rufen, wenn man krank ist, und für sich beten zu lassen. Und im Vers 16 schreibt er dann: Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Und ich verstehe das so, dass da nicht mehr nur ab Vers 16 die Ältesten unbedingt nur gemeint sind, sondern dass wir alle füreinander um Heilung beten dürfen. Und wir bekommen eine Ermutigung bezüglich der Macht des Gebets, gell? Das vermag viel. Vielleicht habt ihr ja Gelegenheit in eurer Gemeinde gemeinsam mit anderen Geschwistern im Gebet für andere zu ringen. Natürlich haben wir jeden Tag diese Möglichkeit, gell? Dass wir das allein machen, dass wir es mit anderen zusammen machen, zum Beispiel in kleinen Gebetsgruppen oder Gebetspartnerschaften. Ich weiß nicht, ob es sowas bei euch auch gibt. Natürlich auch mit Geschwistern aus anderen Gemeinden. Aber ich glaube, es ist auch gut, wenn man das in der eigenen Gemeinde macht, gell? Dass man Zeiten hat, wo man sich als Gemeinde trifft und das praktiziert und miteinander ringt in den Gebeten für andere. Ja, ich komme langsam zum Schluss. Noch vier wichtige Aspekte zum Thema Liebe untereinander. Erstens, Gott ist der Urheber. Er schenkt und lehrt die Liebe. Ich habe schon beim Punkt Liebe als Herzenshaltung und Herzlichkeit erwähnt, dass wir uns die Geschwisterliebe von Gott schenken lassen sollen und eigentlich auch müssen. Ein erster Urheber der Liebe. Und er will und kann uns diese schenken. Ich zitiere nochmal 1. Thessalonicher 3, 12 und lese den Vers 13 noch mit dazu. Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe zueinander und zu allen, wie wir auch euch gegenüber sind, um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit all seinen Heiligen. Ja. Also machen tut es der Herr. Aber natürlich müssen wir es wollen, danach streben und müssen es zulassen. 1. Johannes 4, 7 heißt: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Also Gott ist der Urheber der Liebe. Er hat damit angefangen. Gell? Er ist in Vorleistung gegangen. Und er hat uns zuerst geliebt. Und ich behaupte, deshalb können auch wir lieben, auch wenn uns das manchmal schwerfällt. Zweitens, Jesu Anspruch ist höher als im Alten Testament. In Matthäus 5, 21 bis 22 sagt der Jesus: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber irgend töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Grund zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber irgend zu seinem Bruder sagt, Raka, wird dem Synedrium verfallen sein. Wer aber irgend sagt, du Narr, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Das ist irgendwie schon ein bisschen erschreckend, finde ich. Und ich denke, das soll uns im positiven Sinn erschrecken, nicht im Sinn von einer unerfüllbaren Forderung, sondern es zeigt auf, wie viele andere Dinge, die der Herr Jesus sagt, zum Beispiel auch in Bezug auf Ehebruch, dass der Jesus möchte, dass wir die Gebote von Herzen einhalten und dass wir von Herzen lieben. Denn die Gebote sind doch auch zu unserem Schutz und Segen da. Gott möchte auch nicht, dass wir beschimpft werden oder dass unsere Ehe gebrochen wird. Gott hat doch keine Gebote nötig. Er hat sie doch um unseretwillen gegeben, weil wir ihm offensichtlich wichtig sind und weil er möchte, dass wir gut zusammenleben können. Und wir können tatsächlich durch das Einhalten der Gebote zeigen, dass wir lieben. Im zweiten Johannesbrief heißt es in Versen 5 und 6, und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schriebe, sondern das, was wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Drittens, die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. In Kolosser 3 steht was ganz Interessantes. Da heißt es in Vers 12, 13 und 14, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage gegen den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und jetzt kommt es, worauf es mir jetzt ankommt, Vers 14, zu diesem allen, aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Ja, ich habe gedacht, das herzliche Erbarmen, die Güte, die Demut, die Sanftmut, die Langmut, das gegenseitige Ertragen, die gegenseitige Vergebung, das ist doch schon die Liebe, gell? Wie sagt er zudem? Und dieser Vers 14, der lässt für mich keinen anderen Schluss zu, dass erstens die Liebe dazukommen muss und zweitens die Liebe wie ein Band ist, das die anderen Dinge, wie die genannten, zusammenhält. Offensichtlich kann man also demütig und sanftmütig sein und sich gegenseitig ertragen, ohne wirklich zu lieben. Die Liebe ist anscheinend was noch tiefer geht. Und wir kennen sie ja von 1. Korinther 13, gell? Dass die Liebe wichtiger ist als die anderen Dinge. Und da schreibt der Paulus in Vers 3, und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so nützt es mir nichts. Gell? Also für mich ist es völlig unfassbar, dass man alles hergeben kann, sein Leib verbrennen kann für andere, ohne zu lieben. Aber anscheinend geht es. Von daher ist die Liebe für mich letzten Endes auch irgendwie ein Stück Geheimnis. Das ist etwas Göttliches, was wir nicht selber produzieren können. Sondern das ist wirklich was, ich habe es schon ein paar Mal betont, was wir uns von Gott schenken lassen müssen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, letzter Punkt. Wir dürfen die Liebe zu Gott nicht gegen die Liebe zu den Geschwistern ausspielen. Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 4, Vers 19, und folgende, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. Ich denke, da möchte Johannes uns davor bewahren, dass wir die Liebe zu Gott gegenüber der Liebe zu den Geschwistern ausspielen. Ich meine, Gott kann man natürlich nicht betrügen, er schaut in unsere Herzen, aber nach außen hin ist es, glaube ich, schon leichter, den Anschein zu erwecken, Gott zu lieben, als den Anschein, die Geschwister zu lieben. Weil wenn wir uns ganz fromm geben, dann können andere von uns schon denken, dass wir Gott lieben. Und das kommen wir eigentlich nicht so kontrollieren, gell? Wenn da nicht das war, was der Johannes eben geschrieben hat. Denn ob wir die Geschwister lieben, die uns vor Augen sind, das werden wir, glaube ich, schon merken. Das, glaube ich, kann man nicht wirklich verbergen. Gell? Zumindest nicht lang. Das wird man merken und sehen. Und so stellt der Johannes das einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem anderen. Gell? Da kämen wir nicht aus. Gell? Wir können nicht sagen, ja, Gott lieben wir schon, Geschwister. Das geht nicht. Wir können nicht im stillen Kämmerlein unsere Beziehung zu Gott leben und pflegen. Die Geschwister sind uns egal. Oder wir sind vielleicht verbittert und frustriert gegen sie. Nein, also wie ich heute schon mehrfach gesagt habe, unsere Liebe zu den Geschwistern hängt mit unserer Liebe zu Gott zusammen. Gell? Und nur er kann sie uns schenken. Und die Liebe zu Gott, die Liebe, die wir zu Gott haben, die wird eine Auswirkung haben. Da bin ich mir sicher.